Transpondercode 77. Der Podcast rund um Flugunfälle und deren Hintergründe. Mit Ina und Nadja.
Die 14 Tage sind um, wir sind wieder da.
Hallo.
Ja, was soll ich sagen, heute ist Freitag, der 13. Oder war mein Satz wieder, was soll ich sagen, da regt sich wieder jemand drüber auf. Hat sich schon mal jemand drüber aufgeregt.
Ja, das stimmt.
Genau, aber zu den letzten Kommentaren, die wir vorgelesen hatten, das kann ich gar nicht alles vorlesen. Was seid ihr für liebe Menschen? Wir haben so viele liebe Kommentare bekommen.
Ja.
Das war wirklich, also danke, danke, danke dafür.
Das stimmt, weil ich auch so Komplexe mit meiner Stimme habe, weil die ja ein bisschen tiefer ist und ich ja mich einmal anhöre wie so ein Mann oder so, aber da kamen ganz liebe,
Kommentare.
Ja.
Das war vielen, wirklich, vielen Dank. Also was seid ihr für Herzmenschen? Vielen, vielen Dank dafür. Wir haben sie alle gelesen und freuen uns da wirklich sehr drüber. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein, oder?
Ja, genau. Guter Übergang.
Heute sprechen wir nämlich mal wieder über einen Frachtflieger. Und zwar über American International Airways Flug 808 am 18. August 1993. Lang, lang ist es her.
Ja.
American International Airways hieß bis 1984 noch Kalita Services. Gegründet im Jahr 67 von Konrad Kalita. Und zu Beginn flog er nämlich noch persönlich mit seiner Cessna so Teile von A nach B.
Ja.
Und 1997 kam es dann zu einer Fusion mit Kitty Hawk Incorporation. Doch schon 3 Jahre später rettete Kalita das Unternehmen wieder vor der Pleite. Und seitdem heißt das Unternehmen dann wieder Kalita Air. Und jetzt, Stand 2025, sind es 36 Frachtmaschinen. Doch kommen wir zurück in die 90er und zu Flug 808. Geflogen ist die Crew mit einer McDonnell Douglas DC-8-61F. Kennzeichen November 814 Charlie Kilo. Gebaut im Jahr 69 hatte die Maschine bis 1993 insgesamt 18.829 Start- und Landezyklen bei 43.947 verbrachten Stunden in der Luft. In der letzten Episode sprachen wir über die DC-9 und deshalb kommen wir jetzt zu ein paar Eckdaten zur DC-8. Die DC-8-61 gehört, wie der Name schon sagt, zu der gebauten Serie 61, also einer verbesserten Variante für hohe Kapazitäten und ausgelegt für Mittelstreckenflüge. Durch eine Verlängerung von 6,1 Metern im vorderen Teil und 5,1 Meter im hinteren Teil kommt sie auf eine Gesamtlänge von 57,1 Metern bei einer Spannweite von 43,4 Metern. Und dazu macht sie noch besonders, dass sie insgesamt 4 Triebwerke hat, also 2 unter jedem Flügel. Das F in der Typbezeichnung steht natürlich für Freighter. Somit war sie zusätzlich mit einer Frachttür versehen und war eben nicht für Passagiere ausgelegt, sondern ein reines Transportflugzeug. Bevor wir nun gleich langsam starten, werfen wir noch einen Blick auf die Crew im Cockpit. Auf dem Sitz des Kapitäns sitzt heute Kapitän James Chapo. Mit seinen 54 Jahren kann er auf insgesamt 20.727 Flugstunden zurückblicken. Früher flog er bei Eastern Airlines, bis diese 91 den Dienst einstellte und er eben zu American International Airways wechselte. Als Kapitän durfte er unter anderem zusätzlich zur DC-8 auch die DC-9 und die Boeing 727 fliegen. An seiner Seite sitzt der 49-jährige First Officer Thomas Curran. Er kam ein Jahr nach Chapo zur AIA und kann beachtliche 15.350 Flugstunden nachweisen. Seine Karriere begann er bei der Navy und später flog auch er für Eastern Airlines. Der dritte Mann im Cockpit komplettiert die Crew. Er ist David Richmond, 35 Jahre alt und Flugingenieur. Er kam im gleichen Jahr wie der Kapitän zu AIA, flog allerdings vorher für Transcontinental Airlines. Und nachdem wir das jetzt alles geklärt haben, verrate ich euch auch, von wo nach wo wir heute fliegen. Denn es geht vom Marinestützpunkt Norfolk Chambers Field in Virginia zum Leeward Point Field oder besser bekannt als Guantanamo Bay auf Kuba. Die Fracht: Post und verderbliche Lebensmittel. Doch was ist genau ist Guantanamo Bay eigentlich? Viele haben mit Sicherheit schon davon gehört, aber so richtig hat man doch keine Ahnung, oder?
Ja, so gehört habe ich auch schon davon.
Genau, aber so was ja, das, man hört das immer wieder auch in Filmen oder Serien, aber...
Ja, genau, aber ist das, hat das was mit auch Militär zu tun?
Genau, tatsächlich, ja. Genau, es ist eine Militärbase.
Ja, genau.
Machen wir einen kleinen Ausflug. Offiziell heißt es nämlich Naval Station Guantanamo Bay und beschreibt einen US-amerikanischen Militärstützpunkt an der südöstlichen Küste von Kuba. Schon seit 1903 ist dieses Stück Land und das Stück Wasser da, was da dran grenzt, an die USA verpachtet und damit der älteste Stützpunkt im Ausland. Doch schon seit vielen Jahren protestiert die kubanische Regierung, denn sie sagen, er verstößt gegen internationales Recht. Und viele hören auch immer wieder von den berüchtigten Gefangenenlagern oder dem Gefangenenlager, das es dort eben seit Anfang der 2000er gibt. Aber im Prinzip ist es halt eine kleine, richtige Stadt mit Möglichkeiten zum Einkaufen und sogar typisch amerikanischen Schnellrestaurants.
Die dürfen ja nicht fehlen.
Da natürlich nicht. So, und dann würde ich sagen, wir fliegen langsam los. 14.13 Uhr Ortszeit. American International Airways Flug 808 mit dem Rufnamen Conny 808 macht sich mit einem Gesamtgewicht von etwas über 100 Tonnen auf den Weg nach Kuba. 16.34 Uhr Ortszeit meldet sich die Crew bei der Anflugkontrolle und bekommt Landebahn 1-0 vorgegeben. Doch die Cockpit-Crew bittet um eine Landung auf Piste 2-8. Die Lotsen im Tower kamen diesem Wunsch nach, doch es dauert nicht lange, so ungefähr 12 Minuten nach dem letzten Funkkontakt, bis sich die Crew erneut meldet und sich wieder umentschieden hat. Denn sie wollen jetzt doch lieber Landebahn 1-0.
Ja, aber was denn das für ein Hin und Her?
Ja, das kann ich dir auch nicht sagen. Also ich fand das auch.
Ja, spooky.
In einer Reportage habe ich auch gesehen, dass ihnen Landebahn 2-8 zugewiesen wurde und sie aber um 1-0 gebeten haben. Und dass sie aber vorher auf der 1-0 landen sollte, hatte ich aber in einem anderen Bericht gelesen. Und ich habe dem Bericht jetzt mal mehr geglaubt als dieser nachgefilmten Reportage. Ja. Deswegen, also, falls ihr das irgendwie anders mitbekommen habt, da gibt's zwei Versionen. Aber vielleicht passt es ihnen einfach besser oder es hat eventuell was mit dem Wind zu tun. Denn im Prinzip hat Guantanamo nur eine Landebahn. Fliegen Flugzeuge von Osten aus an, ist es die Piste 2-8. Und dann logischerweise von Westen die 1-0. Der normale Anflug läuft immer über die 2-8, denn hier kann relativ gerade angeflogen werden. Bei der 1-0 ist das ein bisschen anders, denn nicht weit von Beginn der Landebahn verläuft die Grenze zu Kuba.
Ja, aber da dürfen sie wahrscheinlich nicht rüber.
Genau, denn dann würden sie den kubanischen Luftraum verletzen.
Genau. Und wie viel Platz ist so zwischen Beginn der Landebahn und der Grenze?
Ja, also ein bisschen mehr als ein Kilometer.
Okay.
Und damit das eben nicht geschieht, dass sie darüber fliegen, müssen die Flugzeuge also vom Meer aus anfliegen und dann eine scharfe Rechtskurve einleiten, um zur Piste zu gelangen. Somit ist das Ganze eben auch viel schwieriger, als die 2-8 zu nehmen. Aber zurück ins Cockpit. Jetzt im Anflug scheint es so zu sein, dass Kapitän Chapo den Flughafen nicht wirklich erkennen kann. First Officer Curran und auch Flugingenieur Richmond sahen ihn aber und erwähnten auch nochmal die scharfe Rechtskurve, die für den Anflug notwendig ist. Die DC-8 nähert sich dem Flughafen in einer Höhe von 1400 Fuß. Landeklappen richtig positionieren und Fahrwerk raus. Denn so können sie das Flugzeug verlangsamen. Doch dann ertönt plötzlich der Geschwindigkeitsalarm. Denn auch wenn sie weniger Geschwindigkeit brauchen, brauchen sie eben trotzdem weiterhin Schub. Kapitän Chapo versucht immer noch, das Licht der Grenze zu Kuba zu erkennen. Denn an dem Grenzzaun steht ein Signallicht. Und dieses Signallicht zeigt ihn halt genau, wo der Zaun ist und wo der gesperrte Luftraum eben beginnt. Und während er eben genau dieses Signallicht sucht, verringert sich die Geschwindigkeit immer weiter. Doch anstatt durchzustarten, leitet er die Rechtskurve ein. Eigentlich ist es dafür aber schon viel zu spät. Das Flugzeug neigt sich nach rechts, die Querneigung wird immer heftiger. Erst 30 Grad, dann 40 und schlussendlich auf über 60 Grad. Und dazu muss man sagen, also 30 Grad wären schon ein bisschen mehr als normal, aber darüber hinaus geht auf gar keinen Fall. Doch dabei nimmt die Geschwindigkeit eben immer weiter ab. Und dann springen die Stickshaker an. Das heißt, das Steuerhorn fängt an zu rütteln und es ertönt ein Alarm. Genau das soll die Crew vor einem Strömungsabriss warnen. Voller Schub auf alle vier Triebwerke. Aber es ist zu spät. Die Nase senkt sich weiter, die Flügel rollen auf einen Winkel von fast 90 Grad und dann passiert's. Um 16.56 Uhr Ortszeit schlägt American International Airways Flug 808 etwa 430 Meter vor dem Ende der Landebahn auf das Gelände der Naval Base. Die DC-8 bricht kurz hinter dem Cockpit auseinander und während der Großteil der Maschine Feuer fängt, rutscht das Cockpit weiter. Schließlich bleibt es nach vielen weiteren Metern auf der rechten Seite fast auf dem Kopf liegend stehen. Die Feuerwehr auf dem Stützpunkt war schon den ganzen Tag mit Übungen beschäftigt. Sie wurden durch die Explosion alarmiert und machten sich direkt auf den Weg zum Unglücksort. In dem total demolierten Cockpit finden sie Kapitän Chapo, First Officer Curran und Flugingenieur Richmond schwer verletzt, aber lebend. Und die drei kommen ins Krankenhaus. Dafür bekommt ein Rettungsflugzeug sogar die Sondergenehmigung, um den kubanischen Luftraum durchfliegen zu dürfen, da dies eben wertvolle Zeit spart auf dem Weg von Kuba nach Miami. Während die drei nun also versorgt werden, tritt auch schon die NTSB in Guantanamo auf und startet mit ihren Untersuchungen. Sie beginnen damit, den Unglücksort und alle Trümmerteile zu fotografieren und zu dokumentieren. Das Flugzeug ist nur noch ein Wrack. Es ist völlig zerstört und komplett ausgebrannt. Und trotzdem werden die Flugschreiber schnell gefunden und weisen zum Glück auch nur wenig Beschädigungen auf. Deshalb gehen sie auf dem direkten Wege ins NTSB-Labor nach Washington, D.C.
Ja, aber das dauert dann ja auch wieder ein bisschen, oder?
Ja, genau. Und deshalb machen sie sich jetzt erstmal daran, Zeugen zu befragen. Und dazu gehören nämlich auch zwei Navy-Piloten und die können gute Aussagen treffen.
Ja, aber die wissen ja genau, wovon sie sprechen.
Genau.
Denke ich mal, ja.
Ja. Und sie sagen aus, dass eben der Neigungswinkel immer steiler und steiler wurde. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, 30 Grad ist also wirklich das Höchste. Eigentlich fliegt man die Kurve so mit 10 bis höchstens 20 Grad. Doch das war hier ja eben ganz anders. Deshalb steht nun der Strömungsabriss als Absturzursache im Raum. Doch es bleibt die Frage, warum? Die Fluglotsin befand sich noch in der Ausbildung. Sie berichtet davon, dass die Crew die Landebahn wechseln wollte. Doch auch das ist eben nicht unbedingt was Ungewöhnliches.
Ja, aber was sagen denn die Piloten oder können die noch keine Aussage machen?
Nee, also der Gesundheitszustand ist in dem Moment noch so schlecht.
Ja, okay.
Mal davon abgesehen, dass die Ermittler davon ausgehen, dass die sich, also durch ihre ganze Erfahrung, die Ermittler haben, gehen sie davon aus, dass die Piloten sich eh nicht erinnern werden an das, was passiert ist. Mhm. Also ist das auch eine Sackgasse. Aber vielleicht geben die Lebensläufe der drei etwas her. Aber auch hier kommen sie nur zu dem Schluss, dass alle eben eigentlich sehr erfahren waren. Es gibt in den Akten nichts, wovon man auf etwas schließen könnte, was diesen Unfall eventuell berücksichtigt hat.
Aber dann lag es am Flugzeug? Bestimmt.
Ja, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an.
Okay.
Aber egal, welches Teil sie auch untersuchen, sie finden keine Fehler. Auch die Triebwerke haben scheinbar richtig funktioniert. Genauso wie die Klappen und das Seiten- und Höhenleitwerk. Genau deshalb passt es jetzt genau richtig, dass der Flugdatenschreiber schon mal ausgewertet ist. Denn die NTSB-Ermittler hoffen, dass sie darüber endlich Anhaltspunkte finden, was passiert ist.
Ja, aber da bin ich jetzt aber auch mal gespannt.
Ja, das darfst du auch sein. Denn anhand der Daten des Flugdatenschreibers können sie nun den Flug mithilfe einer Software ganz genau nachstellen. Zu Beginn sieht eben alles ganz normal aus. Doch im weiteren Verlauf zeigt sich, verglichen mit einem normalen Anflug, wie er eigentlich sein sollte, dass die Crew die Rechtskurve viel zu spät eingeleitet hat. Und deshalb mussten sie den Neigungswinkel erhöhen. Und dadurch wurde die Kurve viel zu eng, denn sonst hätten sie die Landebahn verfehlt. Aber eben durch diesen extremen Neigungswinkel konnte die Luft nicht mehr richtig über die Tragflächen gleiten. Das verringert den Auftrieb und die Geschwindigkeit, der Grund für den Strömungsabriss. Und diesen kann man in so geringer Höhe einfach nicht mehr abfangen.
Okay, ne, dann ist das jetzt also so erklärt. Aber Sie hätten doch auch durchstarten können, um es nochmal zu versuchen, oder? Oder wären Sie dann über die Grenze rübergeschossen?
Nö,
oder
also theoretisch hätten Sie das
machen können. Okay.
Nochmal versuchen können. Und deshalb gibt jetzt vielleicht der Stimmrekorder hierüber Auskunft und beantwortet die letzten Fragen darüber. Tatsächlich, auf den Aufnahmen hören Sie nämlich schon direkt zu Beginn etwas, das die ermittelnden Beamten aufhorchen lässt. Denn die Fluglotsin bittet die Crew, auf den gekennzeichneten Luftraum zu achten, der eben von diesem Signallicht ausgeht, von dem ich vorhin ja schon gesprochen habe.
Ja, aber kannst du das noch mal ein bisschen genauer erklären?
Klar. Also das Signallicht markiert diesen Grenzzaun, wie ich vorhin schon sagte. Und es leuchtet halt so, dass sie dann wissen, okay, rechts davon, alles rechts von diesem Signallicht können wir nutzen. Nach links dürfen wir auf gar keinen Fall.
Also genau dahinter liegt also Kuba.
Genau. Und man hat den Piloten wohl gesagt, das stellt sich im Nachhinein raus, dass sie wirklich aufpassen müssen, diesen Grenzzaun nicht zu übertreten und nicht in den Luftraum einzudringen, weil die würden die tatsächlich abschießen.
Mhm.
So, und
krass.
Ja, genau. Und mit dem Wissen achtet man da halt natürlich noch mehr drauf.
Aber was zeigt uns das trotzdem heute, was jetzt heute schon wieder überall, also da unten im Orient los ist? Also vertrauen kann man nie jemandem, ne? Also, dass sie denn da was hochjagen oder eine die abschießen würden, ist leider so.
Doch zu Beginn wollten sie ja eh eigentlich auf der anderen Piste landen, also auf der 2-8. Aber dann ist zu hören, wie Kapitän Chapo sagt, er würde es gerne aus der anderen Richtung versuchen. Und in einigen Berichten steht, oder in einer Reportage, die ich gesehen habe, steht, dass er angeblich gesagt haben soll, er möchte die 1-0 versuchen, einfach mal so aus Spaß. Allerdings, und das muss ich wirklich dazu sagen, kann ich das nicht bestätigen, weil ich habe die Abschrift des Stimmrekorders im Unfallbericht der NTSB gelesen und da steht es nämlich nicht so drin. Also da steht kein Wort von Spaß.
Mhm.
Da steht, er würde es gerne versuchen und im Zweifelsfall durchstarten.
Ja gut, aber das wäre ja auch ein Hammer, ne?
Ja.
Das wäre der Klopfer schlechthin.
Ja. Vor allem mal davon abgesehen, dass keiner der beiden Piloten vorher schon mal in Guantanamo gelandet ist.
Ja.
Und aus den Schulungsunterlagen ist zu entnehmen, dass sie für die Landung dort nur ein Video ansehen mussten. Denn gerade weil der Anflug nicht auf die leichte Schulter zu nehmen ist, mussten sie halt extra geschult werden. Und extra geschult ist in dem Fall, wir gucken uns ein Video
an. Ja, okay, aber ich frage mich ja immer noch, warum sie den Anflug nicht abgebrochen haben.
Und das ist wirklich merkwürdig, vor allem weil auf den Aufnahmen deutlich zu hören ist, dass Kapitän Chapo den Flughafen gar nicht gesehen hat. Und auch im weiteren Verlauf der Aufnahmen klang er eher verwirrt. Erst als Co-Pilot Curran den Kapitän darauf aufmerksam macht, dass sie die Landeklappen ausfahren und das Fahrwerk herauslassen sollten, reagiert er überhaupt darauf. Flugingenieur David Richmond bemerkt die sinkende Geschwindigkeit und teilt es ihnen auch deutlich mit. Doch Kapitän Chapo scheint ihn völlig zu ignorieren. Denn eigentlich wäre jetzt der Zeitpunkt gewesen, schon um durchzustarten. Aber der Kapitän ist nur auf der Suche nach diesem Signallicht. Denn auch bei der nächsten Warnung von Richmond, als die Geschwindigkeit schon 10 km/h unter der Mindestfluggeschwindigkeit lag, fragt der Kapitän nur nach dem Signallicht. Es ist immer wieder zu hören, wie er sagt, wo ist es? Ich kann es nicht sehen. Anstatt auf die anderen beiden der Crew zu hören, scheint der Kapitän völlig überfordert zu sein. Curran, der First Officer, fragt seinen Kapitän, ob er sich sicher wäre, dass das noch klappt. Doch dieser ist sich sicher.
Ja, aber das scheint ja so, als wäre ihm die Gefahr überhaupt nicht bewusst.
Genau. Nicht wirklich.
Aber warum hat sich denn da der Co-Pilot und der andere nicht durchgesetzt? Also lassen wir mal die Regeln beiseite, weißt du, wie ich meine? Also diese Höflichkeit, da muss man sich doch durchsetzen.
Genau, das ist ja dieses Crew-Resource-Management, wo wir schon drüber gesprochen
richtig.
Haben.
Richtig.
Und die anderen beiden greifen aber nicht ein und werden auch nicht deutlicher.
Ja, verstehe ich auch nicht, naja.
Und zwar auch nicht, als Chapo die Kurve immer enger und steiler fliegt, weil er die Landebahn eben noch nicht sehen kann. Als die Stickshaker dann angehen, also die Warnung für den Strömungsabriss, sind sie knapp 13 km/h oder 7 Knoten unter der Mindestfluggeschwindigkeit. Und trotzdem ist der Kapitän sich sicher, dass sie es schaffen. Der First Officer und der Flugingenieur greifen in dem Moment nach den Schubhebeln. Der Kapitän wird sauer und laut. Doch jetzt bringt's alles nichts mehr, denn sie waren schon schon viel zu tief.
Ja, aber warum wurde er dann zum Schluss auch noch so aggressiv? Ich meine, sie haben ja ihn ja vorher schon oft genug gewarnt.
Ja, richtig.
Oder angesprochen.
Genau. Und das verstehen die NTSB-Ermittler auch nicht. Hm. Sie hoffen jetzt aber, durch ein bisschen Stöbern in den Leben von den dreien Gründe dafür zu finden. Und dafür lassen sie sich die Dienstpläne kommen. Hier zeigt sich, dass zumindest Kapitän Chapo und First Officer Curran einige Zeit vorher schon zusammen geflogen sind. Denn sie starteten am Abend des 16. August, also 2 Tage vor dem Crash, um 23 Uhr in Atlanta. 13 Stunden später, also gegen 12 Uhr am nächsten Tag, hatten sie Feierabend. Aber auch nur wieder bis 23 Uhr am gleichen Tag, denn dann ging es für sie wieder durch die Nacht, bis etwa 3:30 Uhr morgens. Bei diesem knapp 3-stündigen Aufenthalt stieg dann auch Flugingenieur Richmond zu. Die Maschine startete dann wieder um 6:20 Uhr mit der Unglückscrew, bis sie um kurz vor 8 Uhr wieder in Atlanta landeten. Und hier sollte nämlich eigentlich Schluss sein für heute. Eine andere Besatzung war geplant für den Flug nach Guantanamo. Doch diese wurde aufgrund von technischen Problemen abgesagt und erst jetzt wurde Kapitän Chapo, First Officer Curran und Flugingenieur Richmond mitgeteilt, dass sie umgeplant werden und weiterfliegen müssen. Es ging also von Atlanta nach Norfolk und dann nach Guantanamo.
Ja, aber das klingt ja schon richtig lange.
Ja.
Oder?
Ja. Also 2 Tage. Und dazwischen hatten sie zwar immer Pause, aber jetzt auch nicht so dolle.
Ja, aber war denn Übermüdung das Problem? Könnte man meinen.
Und vor allem, weil die Piloten später angaben, in den Ruhephasen nur 5 bis 7 Stunden geschlafen zu haben. Deswegen holt die NTSB sich jetzt Hilfe beim damaligen Leiter des NASA-Forschungsprogramms für Müdigkeit.
Was es nicht alles gibt.
Ja, das sage ich dir, habe ich auch nicht, also wusste ich auch nicht, fand ich auch spannend. Aber er findet heraus, dass nicht nur der lange Arbeitstag für Müdigkeit gesorgt haben kann, sondern auch, dass sie davor eben 2 Nachtschichten hatten. In Zahlen ausgedrückt heißt das 15 Stunden Schlaf in 72 Stunden.
Naja, und dann waren sie auch noch nachts unterwegs. Das ist ja natürlich auch noch anstrengend.
Genau. Und deshalb kommen die Ermittler zu dem Schluss, dass dieses Versteifen vom Kapitän Chapo auf dieses Signallicht eben schon Anzeichen von Ermüdung gewesen sein kann. Denn er konzentrierte sich ja nur darauf und eben nicht auf die anderen beiden, wobei man halt dann davon ausgeht, dass die anderen beiden, zumindest der First Officer, genauso übermüdet war.
Ja, aber sie mussten den Flug wahrscheinlich machen, weil sonst hätte es ja garantiert Stress gegeben, oder?
Genau. Und das
Kündigung vielleicht, ja. Oder Abmahnung.
Und das spielt wohl tatsächlich auch mit eine Rolle. Und ich finde das wieder alles super schlimm. Doch den letzten Fakt kennst du noch gar nicht.
Na, was ist es?
Das Signallicht, weswegen Kapitän Chapo so abgelenkt war, also genau das Licht, auf das sie von der Lotse noch hingewiesen wurden, genau das Licht war an dem Tag gar nicht in Betrieb.
Ja, aber warum hat denn die Lotse nicht darauf aufmerksam gemacht?
Weil man es ihr auch nicht gesagt hatte, dass das Licht an dem Tag gar nicht in Betrieb ist.
Ja, aber hast du nicht vorhin schon noch gesagt, dass der First Officer das gesehen hat?
Gut aufgepasst, Kapitän Spürnase. Dabei geht man natürlich davon aus, also nicht natürlich, aber davon, sie gehen mal davon aus, dass es einfach eine Lichtreflexion auf einem der Blechdächer war. Und nachdem dann keiner der drei vorher schon mal in Guantanamo gelandet ist, wusste ja auch keiner wirklich, wie es aussieht.
Hm.
Also die haben zwar dieses Video mal gesehen, aber viel mehr wussten die darüber jetzt auch nicht.
Das ist ja spannend. Also ja. Schon wieder sowas, was ein Ding der Unmöglichkeit, ne, eigentlich.
Ja, es ist total verrückt.
Ja.
Im Abschlussbericht der NTSB steht wahrscheinliche Ursachen. Die durch Müdigkeit bedingte Beeinträchtigung des Urteilsvermögens, der Entscheidungsfähigkeit und der Flugleistung des Kapitäns und der Flugbesatzung, Das Versäumnis des Kapitäns, die Landebedingungen korrekt einzuschätzen und die Lage des Flugzeugs während des Endanflugs aufmerksam zu beobachten, sein Versäumnis, den Geschwindigkeitsverlust und einen Strömungsabriss in der steilen Kurve zu verhindern, und sein Versäumnis, unverzüglich Maßnahmen zur Behebung eines Strömungsabrisses zu ergreifen. Weitere ursächliche Faktoren waren die Unzulänglichkeit der Flug- und Dienstzeit, Vorschriften für internationale Flüge sowie die Umstände, die zu den verlängerten Flug- bzw. Dienstzeiten und der Müdigkeit der Flugbesatzungsmitgliedern führte. Ebenfalls ursächlich waren das unzureichende Crew Resource Management Training und die unzureichende Schulung und Anleitung der Flugbesatzung durch American International Airways an Sonderflughäfen wie eben Guantanamo Bay und das Versäumnis der Marine, ein System bereitzustellen, das sichergestellt hätte, dass der örtliche Tower-Lotse über das defekte Blitzlicht informiert war und die Flugbesatzung entsprechend informieren hätte können. So,
krass.
Ja, es war ja, wieder, vor allem sie weist sie noch hin auf dieses Licht.
Genau.
Und es ist gar nicht in Betrieb.
Richtig.
Aber da das Ganze ja mit 3 Überlebenden ausgegangen ist, möchte ich euch jetzt noch kurz erzählen, was aus ihnen geworden ist. Kapitän James Chapo erlitt so schwere Rückenverletzungen, dass er nach diesem Crash nie wieder fliegen konnte. Er starb im Oktober 2025 im Alter von 86 Jahren. First Officer Thomas Curran verlor sein rechtes Bein bei dem Unglück, kämpfte sich aber tatsächlich trotz allem wieder zurück ins Cockpit der DC-8 und flog weiterhin für American International Airways. Im Jahr 2000 wurde er Ermittler bei der NTSB und wechselte später zur FAA, wo er als Sicherheitsinspektor arbeitete. Und Flugingenieur David Richmond erholte sich ohne bleibende Schäden und begann wieder mit den Frachtflügen. Schlussendlich aber wurde er sogar Kapitän und flog dann bis zu seinem Ruhestand für Frontier Airlines.
Ja, krass.
Mhm. Das war wieder so ein Ding, was...
Also ich wüsste nicht, ob ich, wenn ich einen Absturz überleben würde, ob ich jemals wieder in ein Flugzeug steigen würde, obwohl es ja das sicherste Verkehrsmittel ist, wollte ich gerade sagen.
Ja, aber du musst dem neben dir dann ja wieder vertrauen. Ja, egal, ob du dann weiterhin First Officer bleibst oder dann Kapitän wirst.
Ja, aber du lernst dann ja auch.
Ja.
So, ob du drauf hörst oder sagst, also, Mensch, ne?
Ich finde es absolut respektabel, dann wieder in ein Flugzeug
zu steigen. Ja, sag ich das. Genauso, wenn du vom Pferd fällst, sollst du ja auch gleich wieder rauf.
Ja.
Aber gut, vom Pferd fallen ist, glaube ich, ja gut, kann man sich auch das Genick brechen. Aber
ja.
Ja.
Also ich habe das demolierte Cockpit gesehen, falls googelt das gerne mal, falls ihr es sehen wollt.
Respekt.
Also wirklich, und wäre das Flugzeug nicht so gebaut gewesen, dass sich die Nase quasi bei einem Crash absondert, dann wäre das auch nicht so ausgegangen.
Nee, bestimmt nicht.
Ja, damit sind wir dann jetzt aber am Ende der Folge.
Genau.
Wir hoffen, euch hat's gefallen und hören uns in 14 Tagen wieder.
Auf jeden Fall.
Bleibt gesund. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Jetzt geht Nadja. Sie haut einfach ab und lässt mich hier alleine. Ah, das Licht im Dunkeln ist gut munkeln.
Sorry. Ich musste immer, weil das so geblendet hat.
Das F in der Typbezeichnung steht natürlich für Freighter. Und somit war sie zusätzlich mit einer Frachttür versehen und war eben nicht für Passagierflugzeuge ausgelegt. Für Passagierflugzeuge ausgelegt? Nein, für Passagiere ausgelegt. Bis die Crew sich erneut umentscheidet. Sicher? Oh. Aber zurück ins Cockpit. Jetzt im Anflug scheint es so zu sein, dass Kapitän...
Chibu?
Doch dann ertönt. Es ist heute, ich habe heute einen Knoten in der Zunge. Aber egal welches Teil sie auch untersuchen, sie finden keine Fehler. Auch die Triebwerke haben scheinbar richtig funktioniert, genauso wie die Klappen, das Seitenruder und auch das Höhenleiter. Das ist doch auch scheiße. Das Signallicht, weswegen
Shampoo. Captain Shampoo. Also, Captain Shibu, Captain Shampoo.
Oh Gott. Und flog dann bis zu seinem Ruhestand für Frontier Airways.
Ja, aber es ist schon Airlines. Ja, nicht, dass da gleich wieder Beschwerden kommen.